Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Freitagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend bringen wir die Hörerecke und den Koreanischkurs. Zum Schluss hören Sie insofern Sonarteil 1 einer dreiteiligen Sonderreihe mit Interview-Highlights dieses Jahres. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Chef der Regierungspartei fordert Präsident Yoon Suspendierung vom Amt. Staatsanwaltschaft setzt Ermittlungsteam zur Ausrufung des Kriegsrechts ein. Wahlkommission verurteilt Eindringen von Kriegsrechtstruppen in ihre Gebäude als verfassungswidrig. Der Vorsitzende der regierenden Partei Macht des Volks, PPP, Han Dong-hun, hat eine Suspendierung des Präsidenten Yoon Suk-yeol vom Amt gefordert. Yoon müsse rasch suspendiert werden, sagte Han auf einer Dringlichkeitssitzung des Parteivorstands am Freitagvormittag. Er begründete seine Forderung mit einem Versuch, Yoons führende Politiker verhaften zu lassen, als er am Dienstag das Kriegsrecht verhängt hatte. Yoon habe dem Chef des Kommandos für Spionageabwehr, Yeo In-hyung, angeordnet, wichtige Politiker wegen angeblicher Staatsfeindlichkeit festzunehmen. Der Präsident habe außerdem die Nachrichtendienste für eine Festnahme von Politikern mobilisiert. Entsprechende belastbare Informationen habe er am Vorabend erhalten, sagte Han. Yeo soll Han zufolge konkrete Pläne gehabt haben, die festgenommenen Politiker in einer Einrichtung in Kwachon unterzubringen. Sollte Yoon die Amtsgeschäfte fortführen, bestehe ein großes Risiko, dass er erneut zu radikalen Maßnahmen wie der Ausrufung des Kriegsrechts greife. Die Republik Korea und das Volk würden damit in große Gefahr gebracht, sagte Han weiter. Der Vorsitzende der oppositionellen demokratischen Partei DP, Lee Jae-myung, hat den schnellstmöglichen Ausschluss von Präsident Yoon Suk-yeol von den Amtsgeschäften gefordert. Die Entscheidung darüber, ob er das Amt behalten dürfe, müsse den Bürgern überlassen werden, sagte er auf einer Pressekonferenz am Freitagvormittag. Einen Präsidenten, der das Leben des Souveräns mit verfassungswidrigen und illegalen Handlungen bedroht habe, dürfe nicht mal einen Moment länger die Staatsführung anvertraut werden, betonte er. Die Ausrufung des Kriegsrechts am 3. Dezember sei mit einem Aufstand gleichzusetzen, den der Präsident für die Aufrechterhaltung oder Stärkung seiner Macht gestartet habe. Es handle sich um eine Rebellion und einen Selbstputsch, hieß es. Im Falle einer Rebellion gelte das Privileg, nicht angeklagt werden zu können, nicht mehr. Daher müssten im erforderlichen Umfang Verfahren wie Ermittlungen und eine Festnahme durchgeführt werden, sagte Lee weiter. Die Staatsanwaltschaft hat eine Zentrale für Sonderermittlungen eingerichtet, um im Zusammenhang mit der Ausrufung des Kriegsrechts durch Präsident Yoon Suk-yeol Vorwürfe der Rebellion und des Machtmissbrauchs zu untersuchen. Die Entscheidung gab die oberste Staatsanwaltschaft am Freitag bekannt. Geleitet würden die Ermittlungen von Park Se-hyun, dem Chef der Oberstaatsanwaltschaft Seoul. Eine solche Sonderermittlungszentrale hatte die Staatsanwaltschaft auch 2016 eingerichtet, um zum Korruptionsskandal um die damalige Präsidentin Park Geun-hye zu ermitteln. Generalstaatsanwalt Shim U-jong hatte am Donnerstag die Staatsanwaltschaft angewiesen, wegen der Anzeige gegen Yoon im Zusammenhang mit der Ausrufung des Kriegsrechts selbst zu ermitteln. Oppositionsparteien hatten zuvor bei der Staatsanwaltschaft Strafanzeige gegen Yoon, den ehemaligen Verteidigungsminister Kim Jong-hyun und den Kriegsrechtskommandeur Park An-su wegen des Vorwurfs der Rebellion erstattet. Die Polizei und das Büro für Korruptionsermittlungen gegen hochrangige Beamte leiteten ihrerseits Ermittlungen zu diesem Vorwurf ein. Die Nationale Wahlkommission NSC hat angesichts der kurzzeitigen Besetzung ihrer Gebäude durch Kriegsrechtstruppen am Dienstagabend mit Nachdruck rechtliche Maßnahmen gefordert. Der NSC-Vorsitzende Note Ak berief für Freitagvormittag eine Dringlichkeitssitzung ein und teilte die Position der Kommission zu dem Vorfall mit. Die Besetzung der Gebäude der Kommission durch Kriegsrechtstruppen sei ein offensichtlich verfassungs- und gesetzwidriger Akt gewesen. Dafür habe es keine verfassungsmäßige und rechtliche Grundlage gegeben, kritisierte er. Er äußere großes Bedauern darüber, hieß es. Nach der Ausrufung des Kriegsrechts durch Präsident Yoon Suk-yeol am Dienstagabend drangen über 10 Soldaten des Kriegsrechtskommandos um 22.33 Uhr in den Hauptsitz der Wahlkommission in Gwacheon ein. Später waren dort mehr als 110 weitere Soldaten im Einsatz. Der inzwischen zurückgetretene Verteidigungsminister Kim Jong-hyun hatte KBS gegenüber den Schritt mit dem Verdacht auf Wahlbetrug begründet. Er habe die Sicherstellung des Systems und der Anlagen für notwendig gehalten, um über eventuelle Ermittlungen zu einem Wahlbetrug entscheiden zu können, sagte er. Der ehemalige Verteidigungsminister Kim Jong-hyun soll zur Zeit des Ausnahmezustands die Räumung des Parlaments befohlen haben. Das gab der Kommandeur der Spezialkräfte Kwak Jong-un bekannt. Demnach sei angeordnet worden, Abgeordnete aus dem Parlament zu entfernen. Er habe den Befehl jedoch verweigert, sagte Kwak am Freitag Abgeordneten der Demokratischen Partei. Diese hatten die Spezialkräfte besucht, um ihn zu dem am Dienstagabend erteilten Befehlen zu befragen. Kwak habe den Volksvertretern gesagt, dass er eine Entfernung der Abgeordneten aus dem Parlament als illegal eingeschätzt habe. Er habe daher das Risiko auf sich genommen, sich dem Befehl zu widersetzen. Auf die Frage, welche Anweisungen er seiner Einheit für den Einsatz gegeben habe, antwortete Kwak, er habe seinen Soldaten untersagt, scharfe Munition mitzuführen. Die US-Regierung hat sich zum Amtsenthebungsantrag gegen Präsident Yoon Suk-yeol nach dessen Kriegsrechtserlass geäußert. Man erwarte, dass das Amtsenthebungsverfahren im Einklang mit Südkoreas Verfassung durchgeführt würde, sagte der stellvertretende Sprecher des US-Außenministeriums Vedant Patel am Donnerstag vor der Presse. Washington werde Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in Südkorea weiterhin unterstützen. Die Partnerschaft der USA mit Südkorea reiche über einen bestimmten Präsidenten oder eine bestimmte Regierung in beiden Ländern hinaus, betonte er. Zuvor hatte US-Vizeaußenminister Kurt Campbell die kurzzeitige Verhängung des Kriegsrechts durch Yoon als schwere Fehleinschätzung bezeichnet. Es ist ungewöhnlich, dass ein hochrangiges US-Regierungsmitglied eine Entscheidung eines südkoreanischen Präsidenten als Fehleinschätzung bezeichnet. Der Zustimmungswert für Präsident Yoon Suk-yeol ist auf ein Rekordtief gefallen. Das ergab eine Umfrage von Gallup Korea bei landesweit 1001 Wählern ab 18 Jahren von Dienstag bis Donnerstag. 16% der Befragten schätzten demnach Yoons Amtsführung positiv ein. Der Wert sank gegenüber der letzten Woche um 3 Prozentpunkte und damit auf den tiefsten Stand seit seinem Amtsantritt. Der Anteil der Befragten, die mit Yoons Arbeit unzufrieden sind, kletterte auf den neuen Höchststand von 75%. Am Dienstag, noch vor der Ausrufung des Kriegsrechts, lag der Anteil der Befragten, die Yoons Arbeit als gut bewerteten, bei 19%. 68% sprachen von einer schlechten Arbeit. Am Mittwoch und Donnerstag nach dem Vorfall sank der Anteil der zufriedenen Wähler auf 13%, während der Anteil der Unzufriedenen auf 80% stieg. Gallup Korea wies auf Parallelen zur Situation vor und nach der Entschuldigung der damaligen Präsidentin Park Geun-hye für den Korruptionsskandal um sie in der 4. Oktoberwoche 2016 hin. Südkorea hat im Oktober dank eines robusten Exportwachstums den 6. Monat in Folge einen Leistungsbilanzüberschuss erzielt. Nach Angaben der Zentralbank des Landes am Freitag belief sich der Überschuss nach vorläufigen Schätzungen auf 9,78 Milliarden Dollar. Damit ist die Leistungsbilanz seit Mai im Plus. Die Ausfuhren stiegen im Oktober gegenüber dem Vorjahr um 4% auf 60,08 Milliarden Dollar. Der Zuwachs fiel geringer als im September aus, weil sich trotz des anhaltenden Anstiegs der Lieferungen von Halbleitern und Personenkraftwagen der Rückgang bei Erdölprodukten beschleunigte. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio aus der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Begrüßen Sie heute am 6. Dezember Do Young-in
und Jan Dirks. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind, liebe Hörerfreunde.
Ja, wir in Seoul haben eine ereignisreiche Woche hinter uns. Sicherlich haben es alle mitbekommen, dass der südkoreanische Präsident am 3. Dezember spätabends den Ausnahmezustand bzw. das Kriegsrecht ausgerufen hat. Das kam völlig unerwartet. Selbst die eigene Partei und die Chefberater im Präsidialamt wussten offenbar von nichts. Die Nationalversammlung reagierte schnell und forderte mit einem Beschluss die Aufhebung des Ausnahmezustands. Der Forderung kam der Präsident glücklicherweise nach und nach wenigen Stunden war der Spuk erstmal vorbei. Natürlich hat das Ganze jetzt ein Nachspiel. Die Oppositionsparteien haben am Mittwoch gleich einen Amtsenthebungsantrag gegen den Präsidenten auf den Weg gebracht, über den nach aktuellem Stand am Samstagabend abgestimmt werden soll. Die Bürger sind jedenfalls fassungslos und können es immer noch nicht glauben, dass der Präsident tatsächlich zu dieser extremen Maßnahme greifen konnte. Kurz nach der Bekanntgabe wurde schon vor dem Parlamentsgebäude protestiert. Die Bilder kennen Sie sicherlich auch aus den Nachrichten in Ihrem Land. Am Mittwoch versammelten sich dann zahlreiche Bürger zu einer friedlichen Kerzendemonstration auf dem Gwanghwamun-Platz. Diese Demonstrationen kennt man schon aus der Vergangenheit, zum Beispiel als sich Unzufriedenheit über die frühere Präsidentin Park Geun-hye breitmachte.
Von einigen Hörerfreunden gab es natürlich auch gleich besorgte Kommentare und Nachfragen. Monitor Thomas Schneider aus Freiburg schrieb uns zum Beispiel: Der Schritt war nach der Einschätzung der Medien hierzulande sehr drastisch und auch KBS berichtete ja von dem Haushaltsstreit. Die Frage stellt sich natürlich, wie stabil eine Demokratie ist, wenn man per Präsidialerlass einen Ausnahmezustand ausrufen kann, wo letztlich auch Proteste dagegen gleich als antistaatlich eingestuft werden könnten. So kann man letztlich jeden Protest, auch einen demokratischen, unterdrücken. Ein wirklich heißes Eisen, um es mal so auszudrücken. Was zeigt uns das? Demokratie ist kein Zustand, der einfach so da ist. Demokratie muss jeden Tag aufs Neue erkämpft werden.
Ja, das hat sich wirklich diese Woche in Korea wieder gezeigt. Zum Glück aber auch in seiner positiven Form, denn es gab ja sofort Widerstand. Trotz der aufwühlenden Ereignisse und für viele wohl schlaflosen Nacht ging dann für die Menschen am nächsten Tag wieder alles seinen gewohnten Gang. Man fuhr zur Arbeit, ging zur Schule, scheinbar so, als sei nichts gewesen. Aber eine gewisse Unsicherheit und Nervosität schwingt jetzt doch bei allen mit. Wir bedanken uns auch bei allen Hörerfreunden, die sich nach unserem Befinden erkundigt haben.
Ja, um die gleiche Zeit gab es einen technischen Fehler bei unserem Kanal, vergleichsweise geringes Problem, ja. Wenn man das so einordnen will. Mhm. Einen technischen Fehler, über den wir unsere Programmdatei an die Relaisstation in Großbritannien senden. Die Kollegen in London mussten die Datei auf einem anderen Weg herunterladen. Diese Notlösung könnte zur Folge gehabt haben, dass die Tonqualität auf der Kurzwelle am Dienstag und Mittwoch beeinträchtigt war. Mittlerweile ist der Fehler behoben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, die aufgetreten sein könnten, und bitten um Ihr Verständnis, liebe Hörerfreunde.
Ja, so viel zu der turbulenten Woche. Nun wollen wir uns erfreulicheren Dingen des Lebens zuwenden. Heute ist ja schließlich auch der Nikolaustag. Und wir schauen, was sich so in unserem Postfach befindet. Über unsere German-Adresse haben sich gemeldet Bravo Torov, Kostjantyn aus dem ukrainischen Saporischa, der uns am 30. November mit seinem Texon PL757A mit Langdrahtantenne mit Simpo 5x5 gehört hat. Und Reinhard Schumann aus Gommern, der uns mit seinem Sangean ATS 909X mit Teleskopantenne am 29. November mit Simpo 55545 empfangen hat.
Monitor Dieter Feldes aus Pürbaum berichtete, dass er uns am 7. November mit seinem Sony ICF SW77 mit eingebauter Teleskopantenne mit Simpo 34333 gehört hat. zur Ankündigung, der Stadt Seoul sogenannte kickboardfreie Zonen einzurichten und das Fahren von E-Scootern auf Straßen mit hohem Unfallrisiko zu verbieten, kommentierte Herr Feldes noch Folgendes.
Auch wir haben bei uns zumindest in den Großstädten Probleme mit den E-Scootern. Überall stehen die Roller herum und teilweise gefährden sie auch den Verkehr. Die Stadt Nürnberg, in der Nähe wohne ich, hat jetzt beschlossen, dass die Roller wieder an einem bestimmten Punkt abgestellt werden sollen. Bisher habe ich immer noch gesehen, dass sie irgendwo abgestellt werden. Ich nehme an, dass dies auch in Korea der Fall sein wird.
Ja, das ist auch in Korea leider so. Viele Scooterfahrer agieren außerdem sehr fahrlässig. Vor allem jüngere Leute fahren oftmals zu zweit auf dem Scooter. Dadurch wird es noch gefährlicher, wenn der Roller über einen Stein oder über andere Hindernisse fährt. Die meisten tragen auch keinen Helm oder sonstige Schutzausrüstung. Die Leihscooter sind zwar beliebt und werden auch rege genutzt. Viele sehen aber auch durchaus die Gefahren und Probleme, die mit dieser Nutzung einhergehen.
Von Monitor Bernd Seisser aus Ottenau haben wir seinen Novemberbericht erhalten. Vielen Dank. Im November hat er mit seinem Grundig-Satellit 700 mit Teleskopantenne an allen Hörtagen einen Empfang von Sympo 5x4 verzeichnet. Außerdem würde Herr Seisser gerne nochmal auf die monatliche Skype-Unterhaltung des RTI-Hörerclubs am 14. Dezember ab 19 Uhr UTC sowie auf die Dezember-Sendung von Monitorin Sabrina Sander-Petermann bei Kirches Radio am 8.12. von 13 Uhr bis 14 Uhr UTC auf 6070 kHz hinweisen.
Bei Monitor Heinz-Günther Hessenbruch aus Remscheid bedanken wir uns ebenfalls für seine Empfangsberichte für den Monat November. Mit seinem Lextronix E1 mit Stabantenne konnte er uns zum Beispiel am 22. und 29. November jeweils mit Sympo 43443 empfangen. Zum Empfang fügte Herr Hessenbruch außerdem noch hinzu, der Empfang hier ist unverändert gut, auch wenn ich mit anderen Empfängern oder Antennen experimentiere. Eine weitere zulässige Option ist das Internet über die KBS-Seite oder über das Angebot von WWDXC. Hier auch lieben Dank an Michael Bethke für die Mühe und das zur Verfügung stellen.
Rainer Priese aus Deutschland konnte uns mit seinem FRG 100 mit 20 Meter Langdrahtantenne am 15. November mit Sympo 55444 empfangen und fügte noch hinzu, der Empfang ihrer Sendung auf der Frequenz 3955 kHz war bei mir sehr gut. Jetzt ist für mich nach der Zeitumstellung wieder mehr Zeit, ihren Sendungen zuzuhören. Durch die Stunde früher ist die Zeit für mich angenehmer. Für mich ist die Winterzeit oder Normalzeit wieder besser und die Gartenarbeiten sind wieder beendet. So bleibt mehr Zeit für unser Hobby. Mit dem Empfang Ihrer Sendungen habe ich keine Probleme dank meiner beiden Langdrahtantennen. Ich hoffe doch, dass ich Ihre Sendungen auch weiterhin so gut via Kurzwelle empfangen kann und somit auch immer das Neueste aus Südkorea empfangen kann.
Zu den Ergebnissen unserer diesjährigen Umfrage zur Hörerzufriedenheit kommentierte Hörerfreund Jegal Benger aus Ochtrup mit Blick auf den Kurzwellenempfang Folgendes. Auch junge Hörer hören Kurzwelle, aber bedauerlicherweise nicht in dem Umfang wie die alten Hasen, was mit den Nutzungsgewohnheiten der neuen Medien zusammenhängen dürfte. Somit wird es gegebenenfalls uninteressanter zu erfahren für diesen Personenkreis, mit welchen Kurzwellenempfängern die anderen Hörer dabei sind. Das ist bedauerlich. Gerade die Launigkeit der Kurzwelle ist mit ein Reiz unseres Hobbys, der weiteren Hörern immer wieder genügend Ansporn für deren DX-Sportlichkeit bietet.
Herr Benger bedankte sich noch für die Beantwortung seiner Fragen zu den Umfrageergebnissen in der letzten Hörerecke und brachte sein Bedauern über die Programmkürzungen zum Ausdruck, unter anderem die gekürzte Sendezeit der Hörerecke. In diesem Zusammenhang fragte uns Herr Benger noch, ob auch bei anderen Sprachredaktionen die Hörerpostprogramme dem Rotstift zum Opfer gefallen sind. Ja, auch die französische Hörerpostsendung wurde gekürzt, die koreanische, englische, indonesische und vietnamesische Abteilung senden überhaupt keine Hörerpostsendung mehr. Je nach Sprachdienst sind die beliebtesten Sendungen aber auch unterschiedlich, was ebenfalls ein Faktor ist, wenn über Kürzungen entschieden wird.
Gerald Kallinger aus Wien berichtete, dass er uns am 22. November mit seinem Nextronics E1 mit Gran MW Ferrit Antenne mit Sinpo 44443 gehört hat und kommentierte zum Empfang noch: Im Audio der Kurzwellenübertragung auf 3955 kHz via Bufferten gab es heute am 22. November 2024 leider einen deutlichen Netzbrummton des Kurzwellensenders, so dass die Empfangsqualität deutlich beeinträchtigt gewesen ist. Damit war der Empfang trotz starkem bis sehr starkem Signal nur mittelmäßig. Lokale Interferenzen waren zeitweise mäßig vorhanden, zeitweise wieder keine Interferenzen.
Weiter schrieb uns Herr Kallinger noch: Vielen Dank für die Geburtstagsglückwünsche für den 22. November. Dass ich sie am selben Tag meines Geburtstags entgegennehmen kann, weil ja die Hörerpostsendung nur am Freitag ist, kommt nur alle paar Jahre mal vor. Bitte machen Sie doch mal so, wie es Radio Taiwan International jedes Jahr macht, eine begrenzte Aktion mit Kurzwellen-Direktsendungen aus Korea mit Sonder-QSL-Karten der Direktsendungen. Dann wäre das auch für mich eine Motivation, öfters eure Sendungen zu hören. Heute gab es in der Hörerpostsendung übrigens auch mal ein kurzes Stück mit traditioneller koreanischer Musik, was ich hier lobend erwähnen möchte. K-Pop ist wahrscheinlich wie für viele ältere Hörer nicht so besonders interessant.
Ja, naja, dann wollen wir dem Lob doch gleich noch einmal weiter nachkommen. Sie hören das Stück Kühe Kjol. Damals im Winter, gespielt von Lee Kyung-ha.
Und nun kommen wir zu den Medientipps, für die wir uns bei Monitor Erich Kröpke wieder herzlich bedanken. Die Medientipps für die 50. Kalenderwoche sind nur kurz, schreibt uns Herr Kröpke. Im Fernsehen gibt es auf ZDF Info am Donnerstag, dem 12. Dezember von 18.45 Uhr bis 0.45 Uhr wieder mehrere Dokumentationen über Nordkorea.
Und das war's auch schon mit den Fernsehtipps. Das Radio widmet sich der diesjährigen Literaturnobelpreisträgerin Han Kang in den Radiogeschichten am Dienstag, dem 10. Dezember um 11.05 Uhr auf Ö1 lesen Rike Schmidt und Kevin Kasper aus ihrem Roman Griechisch Stunden, der im Februar auf Deutsch erschienen ist. Eine Besprechung des Romans gab es am 25. Februar im SRW Lesenswert Magazin. Die Buchkritik ist als Podcast verfügbar, zum Beispiel in der ARD Mediathek oder auf der Webseite von SWR Kultur. Eine weitere Besprechung gab es im März bei uns im KBS Buchtipp, der auf der Internetseite von KBS noch nachgehört werden kann.
Das waren die Medientipps von Herrn Kröpke. Diese Woche hat uns auch Monitor Michael Lindner aus Gera einen Hörtipp weitergeleitet, den er gerne mit Radiofreunden teilen möchte. Und zwar sendet Deutschlandfunk Kultur am 13. Dezember 2024 in der Rubrik Klangkunst um 0.05 Uhr MEZ Listening to the World. Folgen 5 und 6 zu 100 Jahre globales Radio. Es wird über die Bedeutung des Mediums für die Welt von heute gesprochen, fügte Herr Lindner noch hinzu.
Und von uns gibt es auch ein paar Hinweise zum letzten Monat des Jahres. In der Sendung Sofern so nah werden im Dezember im Rahmen einer dreiteiligen Sonderreihe einige Interview-Highlights aus dem Jahr 2024 noch einmal aufgegriffen. Heute im ersten Teil werden unter dem Titel Aus Korea in die Welt drei Koreanerinnen vorgestellt, die in der deutschsprachigen Welt bemerkenswerte Spuren hinterlassen haben. Falls Sie dadurch auf die jeweiligen Interviews in voller Länge aufmerksam werden, können Sie diese natürlich jederzeit auf unserer Homepage oder auf der mobilen App nachhören oder erneut hören.
Und wie wir im November bereits angekündigt haben, wird es dieses Jahr leider keine Silvestersendung am 31. Dezember bei uns geben. Deshalb wollen wir uns am 27. Dezember in der letzten Hörereckensendung des Jahres zusammen mit unserem ganzen Team der deutschen Abteilung und unseren Hörerfreunden vom Jahr 2024 verabschieden.
Für diese Jahresendsendung können Sie uns noch bis zum 8. Dezember einen Beitrag an unsere E-Mail-Adresse german@kbs.co.kr schicken. Berichten Sie uns über Momente in diesem Jahr, an die Sie sich besonders gerne zurückerinnern, die für Sie einmalig und unvergesslich gewesen sind. Audiobeiträge von bis zu einer Minute Länge sind ebenfalls willkommen. Ein herzliches Dankeschön schon mal an alle Hörerfreunde, die uns bereits etwas geschickt haben.
Die Bewerbungsfrist für den Monitorendienst 2025 ist ebenfalls der 8. Dezember. Den diesjährigen Monitoren wären wir ebenfalls dankbar, wenn Sie uns kurz mitteilen, ob Sie auch im nächsten Jahr wieder mit dabei sein können. Und auch wenn Sie im kommenden Jahr Ihre Tätigkeit nicht mehr fortsetzen wollen oder können, sind wir für eine kurze Mitteilung dankbar. Vielen Dank an alle im Voraus.
Und nun geht's weiter mit der Post. Über die Internetberichtsvordrucke haben sich gemeldet Monitor Lothar Rennert aus Berlin, der uns mit seinem Sangyan-Empfänger mit Teleskopantenne am 9. November mit SINPO 32233 und am 22. November mit SINPO 5x2 gehört hat. Und Martin, ohne Nachnamen, aus der Schweiz, der am 27. November mit seinem Texon PL 680 mit Teleskopantenne einen Empfang von SINPO 43333 verzeichnet hat.
Dustin, ebenfalls ohne Nachnamen, aus Deutschland, konnte uns am 14. November mit seinem ICOM IC 705 mit SIMPO 54445 empfangen. Mit dem gleichen Empfänger mit 20 Meter Drahtantenne verzeichnete Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main am 15. November einen Empfang von SIMPO 5x5 und am 24. November einen Empfang von SIMPO 54444.
Monitor Volker Wilschrey berichtete uns über den Empfang an den letzten 5 Freitagen, an denen er mit seinem Sony ICF SW7600G mit Sony Aktivantenne ANLP1 jeweils einen Empfang von SIMPO 55454 verzeichnet hat. Herr Wilschrey berichtete uns außerdem von seiner Reise nach Straßburg, wo er unter anderem das Europaparlament besuchen konnte und bedankte sich für die Beantwortung seiner Frage nach dem Weinkonsum in Korea in der letzten Hörerecke.
Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems konnte bei uns am 22. November wieder übers Internet reinhören und schrieb uns noch: Es war wieder ein guter und störungsfreier Empfang. Der Beitrag über die Weine, den Weinkonsum bei den Koreanern und den koreanischen Wein interessierte mich besonders. Eigentlich wundert es mich, dass es keinen österreichischen Wein in Korea gibt.
Den Beitrag zum Wein in Korea fand auch Monitor Sigmar Boberg aus Osnabrück interessant, der die Sendung an dem Tag mit seinem Kenwood R1000 mit Loop-Antenne mit SIMPO 55544 gehört hat. Er schrieb uns, die Sendung war wieder gut zu empfangen, keine Probleme. Die Infos zum Wein in Korea waren wirklich interessant. Wie heißt es? Jeder Wein hat seine Erde. So hat der koreanische Wein sicher einen Geschmack, der viele Leute anspricht. Als wir in Südfrankreich mal Urlaub gemacht haben, konnten wir auch den dortigen Wein genießen. Er ist sehr herb und er ist bestimmt nicht für jeden Gaumen geeignet. Aber der Klimawandel macht es möglich, auch hier im Norden, in der Nähe von Osnabrück, gibt es einen Weinberg. Der Wein daraus soll durchaus recht schmackhaft sein.
In der E-Mail von Monitor Andreas Niederdeppe aus Heiligenhaus war dieses Mal aber von einer anderen Art von Wein die Rede. Er erzählte uns nämlich Folgendes. In Düsseldorf eröffnete vor einigen Wochen ein neues koreanisches Lebensmittelgeschäft. Ich zähle auch den koreanischen Reiswein Makgeolli zu den Lebensmitteln, denn hierfür sind mehrere Regale reserviert. Ehrlich gesagt ist der Andrang überschaubar, doch weshalb bildet sich jedes Wochenende eine Schlange von über rund 15 Metern auf dem Bürgsteig vor dem Geschäft? Der Grund ist eine koreanische Fotobox. Vor dem Fotoautomaten liegen diverse koreanische Utensilien zur Verkleidung und Dekoration, ausgegeben werden passbildgroße Fotos. Wie ich beobachten konnte, werden diese Schnappschüsse meistens gemeinsam als Gruppe aufgenommen. Und dies kann ganz klar von jungen Leuten im Studentenalter. Alle stehen mit großer Geduld in der Schlange. Meine Frage hierzu, ist in Korea selbst dieser Fototrend nicht schon lange vorbei?
Ja, wir würden jetzt eigentlich nicht unbedingt sagen, dass der schon vorbei ist. Die Fotobox bzw. die Studios mit Fotoautomaten sind allerdings nichts Neues mehr und gehören jetzt schon fast zum Alltag. Sie sind mittlerweile überall zu finden. Man kann auch sofort eine Kabine belegen. Warteschlangen wird es wohl eher nicht geben. Ihre Beliebtheit führt auch dazu, dass eine Fotobox jetzt bei großen Events wie Hochzeiten, Konzerten und Pop-up-Stores zur Werbung für neue Marken oder Produkte fast schon Standard ist. In solchen Fällen bekommen die Rahmen der ausgedruckten Fotos auch ein maßgeschneidertes Design für den Anlass oder für die betreffende Marke. Die Fotobox ist damit mittlerweile zu einem wichtigen Marketinginstrument geworden. Die Fotos kann man auch leicht online abrufen und herunterladen, was natürlich bei jüngeren Leuten, die in den sozialen Medien besonders aktiv sind, sehr willkommen ist. Die Ausdrucke zur sofortigen Mitnahme gibt es natürlich auch.
Der jüngste Fotobox-Boom geht auf die Corona-Zeit zurück, in der man hinsichtlich Unterhaltungsmöglichkeiten ziemlich eingeschränkt war. Aber schon viel früher gab es natürlich auch die sogenannten Sticker-Fotos, einen Trend aus Japan, der in Korea in den 90er Jahren und Anfang der 2000er Jahre seinen Höhepunkt erreichte. Im Gegensatz zu diesen Sticker-Fotos von damals erfordern meiner Meinung nach die heutigen Fotoboxen mehr Kreativität der Nutzer, da die Dekorationsfunktionen an den Automaten meistens sehr simpel gehalten sind. Und es soll ja schließlich auch kein langweiliges Passfoto werden. In kürzester Zeit muss man also schnell improvisieren, welche Perücke oder welche Sonnenbrille man für das nächste Foto tragen will, in welcher Formation man sich gemeinsam aufstellen möchte und so weiter und so weiter. Die ganze Aufregung und das Durcheinander bei der Aufnahme sorgen natürlich immer für Heiterkeit in der Gruppe und sind der eigentliche Spaß. Und am Ende hat jeder eine Erinnerung an diesen unbeschwerten Moment in analoger und digitaler Form. Unkompliziert und preiswert und dafür gibt es viel Spaß und ein handfestes Ergebnis. Ja, das ist wohl der Grund, warum die Fotobox auch nach der Corona-Zeit weiterhin beliebt ist.
Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
Geburtstagsecke. Unsere Glückwünsche gehen heute an Oskar Schmidt in Hamburg, Olaf Mertens in Wetzlar, Thorsten Hein in Niederau, Felix Ries in Hagen, Lici Haring in Kapfenberg, Agnes Rieger in Salzburg, Joachim Dierauf in Bad Staffelstein, Hermann Thyrala in Hattingen und Fritz Walter Adam in Bernburg-Saale.
Sowie an Markus Winkler in Lutherstadt-Wittenberg, Erika Remmele in Benningen, Peter Möller in Duisburg, Michael Huber in Gaggenau, Peter Benger in Gronau, Peter Lehmann in Greiz, Helmut Handwerk in Freiberg und Hans-Christoph Kloke in Brilon. Im Namen der Redaktion und von Monitor Bernd Seiser gratulieren wir allen ganz herzlich zum Geburtstag.
Von Herrn Seiser richten wir außerdem noch einen Extragruß zum heutigen Namenstag vom 6. Dezember nach Ochtrup an Hörerfreund Igal Benger aus. Herzlichen Glückwunsch!
Ja, und dazu gibt es Musik. Sesonion singt Zayu Freiheit. So, das war's mal wieder für heute.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ein schönes Wochenende wünschen Ihnen Do Young In
und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
Alltagskoreanisch. 안녕하세요. 영인 begrüßt Sie herzlich zu Alltagskoreanisch. Heute noch einmal mit dem folgenden Dialog aus dem Familiendrama All About My Mom.
우리 애주 좀 있으면 직장 옮길 거야. 그러니까 그때까지만 참아줘.
아니 내가 뭐 직장 옮기라고 그랬어. 그러지 마. 안 그래도 돼.
병 주고 약 주니?
혜주 und Hyungyu wollen heiraten, doch Hyungyus Mutter Sanuk ist dagegen. Schweren Herzens entscheidet Hyungyu schließlich, Hyungyu für immer zu verlassen und somit auch seine Anwaltsfirma, in der sie als Sekretärin arbeitet. Als Sanuk aus seinem Schuldgefühl heraus Hyungyu wenigstens von der Kündigung abhalten will, fährt Hyungyus Mutter sie im heftigen Ton an. 병주고 약주니? Noch einmal. 병주고 약주니? Auf Deutsch, jetzt versuchst du wieder alles zurechtzubiegen, nachdem du uns das Problem eingebrockt hast? Das ist unser Ausdruck der Woche gewesen. Hören Sie sich ihn gleich noch einmal im O-Ton an.
병 주고 약 주니? 병 주고 약 주니? 병 주고 약 주니?
Danach haben wir uns noch mit einem anderen Satz von Hedus Mutter befasst, und zwar 그러니까 그때까지만 참아줘. 그러니까 ist ein Bindewort wie das deutsche also. 그때까지만 setzt sich zusammen aus dem Nomen 그때 für der besagte Zeitpunkt, der Postposition 까지 für bis und der Postposition 만 hier für nur. 참아줘 ist eine Kombination aus dem Verbstamm 참, des Verbs 참다 für erdulden, nachsichtig mit etwas sein, und der vertraut konjugierten Form 아줘, der Hilfsverbskonstruktion 아주다, die für bitte steht. 그러니까 그때까지만 참아줘. Noch einmal. 그러니까 그때까지만 참아줘. Als Ganzes bedeutet also sei bis zum besagten Zeitpunkt bitte nachsichtig. Und knapper, also sei bis dahin bitte nachsichtig. Hier noch einmal das Original.
그러니까 그때까지만 참아줘. 그러니까 그때까지만 참아줘. 그러니까 그때까지만 참아줘.
Zuletzt haben wir uns noch mit dem Satz 안 그래도 돼 von Sanuk beschäftigt. An ist das Adverb der Verneinung, das hier die darauffolgende Verbform 그래도 näher bestimmt. 그래도 leitet sich ab vom Verb 그리하다 für so tun, machen, dessen Verbstamm mit der Verbendung 여도 für Zugeständnisse zusammensteht. Als letztes kommt noch die vertraut konjugierte Form 돼 des Verbs 되다 hierfür erlaubt sein, dürfen. Der vollständige Satz 안 그래도 돼. Noch einmal. 안 그래도 돼. Heißt also wortwörtlich, es ist dir erlaubt, es nicht so zu machen. Und natürlicher formuliert, das musst du nicht machen oder das muss nicht sein. Und zum Schluss noch einmal alles von vorne.
우리 애주 좀 있으면 직장 옮길 거야. 그러니까 그때까지만 참아줘.
아니 내가 뭐 직장 옮기라고 그랬어. 그러지 마. 안 그래도 돼.
병 주고 약 주니?
그럼 heute verabschiede ich mich von Ihnen. Bis zum nächsten Mal.
So fern, so nah. Hallo und herzlich willkommen zur Interviewsendung So fern, so nah. In diesem Jahr haben wir Geschichten von Menschen beleuchtet, die Brücken zwischen Korea und dem deutschsprachigen Raum bauen.
Ob nah oder fern, unsere Gespräche haben uns gezeigt, wie weitreichend und bedeutsam diese Verbindungen sind. Zum Jahresende wollen wir mit einer dreiteiligen Sonderreihe die Höhepunkte unserer Sendung aus dem Jahr 2024 noch einmal aufgreifen. Im ersten Teil unserer Trilogie »Aus Korea in die Welt« widmen wir uns heute Koreanerinnen, die in der deutschsprachigen Welt bemerkenswerte Spuren hinterlassen haben. Am Mikrofon begrüßt Sie Kim Isu. Die erste Geschichte in unserer Sendung widmet sich Frau Jeon Bong, der Vorsitzenden der Altenhilfe Hero, die sich für koreanische Einwanderer der ersten Generation in Deutschland einsetzt. Trotz vieler Schwierigkeiten in der Anfangszeit setzte Frau Jeon Bong ihre Arbeit mit großer Ausdauer fort.
Ich denke, eigentlich gibt es keinen Zustand des völligen Nichts. Damals schien es, als würde ich aus dem Nichts etwas Neues schaffen. Aber im Rückblick gab es immer helfende Hände, die bereit waren, zu unterstützen. Also in Korea sagt man, wenn man unwissend ist, ist man mutig. So habe ich ohne große Bedenken mit der Gründung dieser Organisation begonnen. Ich war unwissend und sehr mutig. Aber es gab auch einige größte Herausforderungen in der Anfangszeit. Zum Beispiel das allgemeine Misstrauen innerhalb der koreanischen Gemeinschaft gegenüber einer teilweise ähnlichen bestehenden koreanischen Organisation, die zuvor Insolvenz gemeldet hatte. Es war deswegen sehr schwierig, dieses Misstrauen in Vertrauen umzuwandeln. Damals unsere Strategie zur Überwindung dieser Schwierigkeiten war einfach weitermachen. Trotz der vielen Herausforderungen haben wir einfach weitergemacht und unser Bestes gegeben.
Mit ihrer Organisation bietet Jeon Bong weit mehr als reine Seniorenhilfe. Besonders im Bereich der Hospizdienste sorgt sie dafür, dass ältere Menschen in schwierigen Phasen ihres Lebens Trost, Unterstützung und eine würdige Begleitung erhalten.
Wir bieten verschiedene Seniorenaktivitäten an, die ältere Menschen während relativ gesunder Zeiten teilnehmen können. Zum Beispiel Singgruppe, Gitarrengruppe oder Handykurs. Und auch sowie Unterstützung bei der Beantragung von Pflegegraden und allen damit verbundenen Dienstleistungen. Und bei fortschreitender Krankheit bieten wir auch individuell angepasste Hilfe im Rahmen eines ambulanten Hospizdienstes an. Und hier leben auch viele allein. Und wenn alleinlebende Personen sterben, übernehmen wir die Organisation der Bestattung, Beerdigung und die letzte Formalitäten. Wir unterstützen auch den Kontakt und die Abwicklung mit Familienmitgliedern, wenn die Kinder in Korea sind, nach dem Ableben. Diese Arbeit wird in enge Zusammenarbeit mit unseren ehrenamtlichen Helfern und Fachexperten durchgeführt.
Was treibt Frau Bong an, sich so leidenschaftlich für die Gemeinschaft einzusetzen? Sie erzählt, dass ihre tief verwurzelten Überzeugungen und ihr Glaube zentrale Anker ihrer Motivation sind.
Also meine Motivation, diese Arbeit fortzusetzen, also das kommt von mehreren Faktoren. Also besonders die Momente, in denen ich sehe, dass unsere Unterstützung den Menschen Trost und Würde in ihren letzten Lebensphasen bringt. Das gebe mir wiederum viel Kraft. Die Überzeugung, dass jeder Mensch das Recht auf einen würdevollen Abschied hat und sowie die Dankbarkeit der Angehörigen, die oft eine enorme Last von den Schultern genommen bekommen, also bestärken mich in meiner Arbeit. Hier leben auch ganz viele allein und deswegen sie brauchen große Unterstützung und mein Glaube ist auch dabei eine Quelle der Inspiration, die mir hilft, Menschen in schwierigen Lebensphasen zu unterstützen und ihnen Trost zu spenden.
Nicht nur Frau Jeon Bong setzt sich mit Herz und Seele für die koreanische Gemeinschaft in Deutschland ein. Eine weitere beeindruckende Persönlichkeit ist Frau Yewon Lee, die erste deutsche Bundestagsabgeordnete mit koreanischen Wurzeln. Ihre politische Karriere begann mit einer sehr persönlichen Erfahrung, die sie stark beeinflusste. Hören wir, wie alles begann.
Es war tatsächlich so, es ist ja häufig so, dass man selber, wenn man selber betroffen ist, dann anfängt, Politik zu machen oder beziehungsweise sich Politik zu interessieren. Es war bei mir tatsächlich so, dass meine Eltern zum Studium nach Deutschland gekommen sind und dann, also ich bin dann in Deutschland geboren, mein Bruder ist in Deutschland geboren und dass wir, als ich 12 Jahre alt war, haben wir einen Brief bekommen von der deutschen Regierung, dass meine Eltern oder beziehungsweise meine Familie zurück nach Korea zurückkehren sollte. Und das hat dann dazu geführt, dass mir zum ersten Mal als Kind klar geworden ist, dass es gar nicht so eine persönliche Entscheidung ist, wo man leben darf, sondern dass es immer auch was mit Politik zu tun hat. Und genau, das hat mich dann irgendwie auch unglaublich beschäftigt. Wir haben damals sehr viele Unterschriften gesammelt, wir haben eine Petition gemacht und konnten dann am Ende auch bleiben. Und trotzdem hat es mich einfach auch sehr, sehr beschäftigt. Und ich habe dann irgendwann gesagt, okay, wenn das und so viele Dinge einfach mit Politik zu tun haben, dann möchte ich auch wissen, wie man Politik macht. Und damit bin ich dann in die Politik gegangen, beziehungsweise habe dann bei den Jusos, bei der Jugendorganisation der SPD angefangen.
Persönliche Erfahrungen und ihr Migrationshintergrund prägten ihren Weg, doch gleichzeitig hält sie an ihrem klaren Ziel fest, als Abgeordnete für alle Menschen ihres Wahlkreises zu wirken.
Ich glaube, man kann nie so ganz sich frei machen davon, also wenn man Entscheidungen trifft oder wenn man Sachen bewertet, wie sehr es einen auch persönlich betrifft oder auch persönlich einfach auch beschäftigt. Aber weil es waren natürlich auch viele Themen, die auch mit Migration zu tun haben, die auch mit Integration zu tun haben, da hat es mich natürlich schon sehr beschäftigt, beziehungsweise habe ich mich auch emotional einfach angesprochener gefühlt. Ich habe aber trotzdem immer versucht, natürlich Abgeordnete zu sein für meinen Wahlkreis, für Aachen und gleichzeitig natürlich auch alle Menschen zu vertreten. Aber komplett losmachen vom eigenen Hintergrund kann man nicht, glaube ich, niemand in der Politik.
Frau Ries' Engagement geht über die Grenzen ihres Wahlkreises hinaus und trägt wesentlich zur Vertiefung der Beziehungen zwischen Korea und Deutschland bei.
Ich bin im Deutschen Bundestag also Mitglied in der deutsch-koreanischen Parlamentariergruppe und bin dadurch dann halt auch immer wieder informiert darüber, was dann auch ansteht in den deutsch-koreanischen Beziehungen. Ich habe einen regelmäßigen Austausch auch mit der koreanischen Botschaft in Deutschland und war jetzt allein schon im Rahmen meiner Abgeordnetentätigkeit zweimal in Korea, einmal direkt am Anfang beim deutsch-koreanischen Forum. Und dann hatte ich die Ehre, tatsächlich 2022 am Ende des Jahres mit dem deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier nach Korea und nach Südkorea und nach Japan zu reisen. Und das sind natürlich schon Erlebnisse, wo man sehr tief eintaucht, einfach auch in die deutsch-koreanischen Beziehungen. Und das, was ich machen kann, auch aufgrund meines Hintergrunds und auch aufgrund meines Studiums, wo ich ja auch sehr viel in Richtung Korea gemacht habe, das bringe ich natürlich gerne ein, weil mir einfach auch sehr wichtig ist, dass die Beziehungen zwischen Südkorea und Deutschland einfach sehr eng sind.
Die Verbindungen zwischen Korea und Deutschland reichen weit über die Politik hinaus. Auch die Kunst schafft bedeutende Brücken. Ein herausragendes Beispiel ist die international renommierte Opernregisseurin Yuna Kim, die vor allem im deutschsprachigen Raum tätig ist. Für die Inszenierung von Wagners Oper Tannhäuser kehrte sie nach Korea zurück und teilte uns mit, welche Schwerpunkte sie bei ihrer Regiearbeit gesetzt hat.
Es geht um diese Frauentypen, die bei Wagner ja extrem sind. Also die eine ist immer heilig und aufopfernd und die andere ist eine böse Verführerin, die Männer jetzt ins Verderben stürzen und so weiter. Und ich habe mich gefragt, ob das Wagner wirklich so gesehen hat. Und nach der Auseinandersetzung mit Tannhäuser bin ich zum Schluss gekommen, dass das gar nicht vielleicht so seine Absicht war, sondern er wollte mit diesen Frauentypen ein Experiment veranstalten in dieser Oper, dass man als Zuschauer diese verschiedenen und so komplett unterschiedliche Frauentypen sehen und sich Gedanken machen, ob diese Frauenbilder tatsächlich der Realität entsprechen oder aber eher unsere Projektionen sind. Und daran arbeite ich auch sehr in dieser Inszenierung, um diese Figuren zu befreien von den Klischees und von den Vorurteilen, und dass man hinter diesen Fassaden einfach die echten, realen Charaktere und Frauen erkennen.
Woher stammt die Inspiration, klassische Opern aus einer so frischen Perspektive zu gestalten? Yona Kim erzählt uns von den prägenden Erfahrungen, die ihre künstlerische Arbeit beeinflusst haben.
Wenn Sie mich so fragen, ist es vielleicht eher nicht ist ein besonderes Erlebnis, sondern ich bin ja in Wien sozusagen sozialisiert worden. Ich habe dort sehr viel studiert und auch mich interessiert, und die Stadt hat mir sicherlich etwas gegeben, denn in Wien ist die Musiktradition natürlich sehr groß, wie Sie wissen, und auch bildende Kunst und Schauspiel und Performance, Tanz. Also auch natürlich viele Museen. Mhm. Also wenn man will, kann man dort jeden Input holen. Und das hat für mich sicherlich was gegeben über die Jahre hinweg. Und ich denke, der Stadt verdanke ich schon einiges. Und nach der Theateraufführung in Wien bin ich im Sommer auf dem Park gelegen daneben. Mhm. Es gibt ja Burgtheater und es gibt Volksgarten da daneben. Und dann lag ich und da habe ich gelesen, was ich gerade gesehen habe als Stück zum Beispiel. Und die Zuschauer waren alle weg schon, weil ich das zu Ende lesen musste. Das sind solche Momente halt.
Im Park zu liegen und über das Geschehene nachzudenken. Diese Zeit für Reflexion ist wohl auch das, was die Oper uns bieten kann. Warum die Oper auch heute noch wichtig ist, erklärt uns Yona Kim.
Vielleicht sollten wir mal auch gedulden und auch lange in einer Aufführung sitzen, die meinetwegen jetzt im Falle von Tannhäuser über 4 Stunden geht. Also mit 2 Pausen ist es, glaube ich, über 4 Stunden. Aber reine Musikdauer ist, glaube ich, etwas über 3 Stunden. Mhm. Wir haben das verlernt. Wir leben in einer Zeit, wo nur Shortsformen konsumiert werden und dass man schnell skippen kann und man kann wieder hunderte Kanäle durchzappen und trotzdem findet man nichts, was einen interessiert.
Stimmt.
Aber vielleicht ist es gerade deshalb, sollte man die Seite in einem, die Seite steckt in uns, die ist ja nur irgendwie verschüttet oder wir haben das verlernt. Aber vielleicht ist es gerade deshalb interessant, andere Art von Erlebnisse zu bekommen durch die Aufführung einer Oper. Da kann man ja wegschauen, da kann man meinetwegen einschlafen, da kann man, was weiß ich, alles machen. Aber über das Abendmenü nachdenken, das macht ja nichts. Aber mit einem Kollektiv im selben Raum zu sitzen und zusammen auf dasselbe zu schauen oder zu hören, dieses Gemeinschaftserlebnis, glaube ich, ist immer wertvoller geworden sogar durch diese Corona-Zeit und durch, was weiß ich, Netflix-Einfluss. Glaube ich, ist es gerade in dieser Zeit, diese Art von Gemeinschaftserlebnis, glaube ich, was Besonderes. Und ich bin überzeugt, dass es dieses Erlebnis durchaus lebensfähig ist und dass man deshalb auch die Oper weiter aufführen kann.
Sie hörten den ersten Teil der Sonderreihe unserer Interviewsendung Sofern so nah. Freuen Sie sich nächste Woche auf weitere spannende Geschichten im zweiten Teil. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Kimisu.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.